Wenn wir in Deutschland über Elektromobilität reden, dann geht es meistens um Reichweiten, Ladeleistungen oder Batteriegrößen. Doch um ein wirklich gutes Elektrofahrzeug auf die Räder zu stellen oder zuverlässige Ladestationen an den Straßenrand, braucht es auch hochpräzise Messtechnik. Und die kommt, man höre und staune, aus Good Old Germany. Mein heutiger Gesprächspartner kennt sich in diesem Feld besonders gut aus. Er arbeitet für das älteste Unternehmen Hessens, genauer gesagt die Isabellenhütte. Angeblich hat diese frühere Kupferhütte das Material für die Planken des Schiffes von Christoph Kolumbus geliefert. Und wenn wir mal in die Neuzeit springen, hat diese Firma 2011 die Strommessung für alle Rennteams der Formel 1 geliefert und mit Tesla schon anno 2012 den ersten Phasenstromsensor entwickelt und in Serie gebracht. Wie das eine mit dem anderen zusammenhängt und wieso neben der Elektromobilität auch die Raumfahrt bei Isabellenhütte im Fokus ist, das möchte ich heute herausfinden. Damit ein hochpräzises und freundliches Hallo zu einer neuen Ausgabe von E-Mobility Insights, der Podcast von Electrif. Mein Name ist Peter Schwierz und ich freue mich jetzt auf den heutigen Gast, Andreas Prüfling. Er leitet die Business Unit Messtechnik und ist Mitglied der Geschäftsleitung bei Isabellenhütte. Herzlich willkommen bei E-Mobility Insights, lieber Herr Prüfling. Das älteste Unternehmen Hessens, Ihr Arbeitgeber, wenn ich das vorwegnehmen darf, wurde eigentlich wann gegründet?
Ja, erstmal hallo. Wir sind 1482 gegründet worden oder erstmalig erwähnt worden, sind seit 1827 im Familienbesitz der Familie Häusler. Was ganz interessant ist, wie kommen wir zu dem Namen Isabellenhütte? Das kommt von der Fürstin Isabella zu Nassau, die damals 1630 im Zuge einer Heirat die Isabellenhütte bekommen hat und ist dann auf den Namen Isabellenhütte getauft worden. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, wir sind auch recht stolz drauf, dass wir heute noch unseren Dr. Felix Häusler, der bei uns CFO ist, bei uns im Managementkreis haben. Und das ist schon für uns, da sind wir schon als Hütteaner sozusagen, da sind wir sehr, sehr, sehr stolz drauf.
Also ich höre schon ein Unternehmen mit Historie und Tradition, das hatte ich so auch noch nicht bei E-Mobility Insights. Bevor wir in die Tiefen der Strommessung vielleicht noch eintauchen, Herr Prüfling, stimmt das eigentlich wirklich, dass die Isabellenhütte auch irgendwas mit den Schiffen von Christoph Kolumbus und damit der Entdeckung Amerikas zu tun hat? Also 1400 irgendwas kommt ja zeitlich hin.
Ja, das ist natürlich so, das ist natürlich eine nette Anekdote. Wir sind quasi 1482 gegründet worden und Kolumbus hat 1492 Amerika entdeckt. Und wenn wir mit den Amerikanern sprechen und verhandeln, dann ist das natürlich immer für die Wahnsinn, dann kriegen sie immer ganz große Augen. Und ich sage dann immer, wahrscheinlich so im Schatz, wahrscheinlich haben wir noch die Planken oder sonst irgendwas, haben wir da auch noch mit hingeliefert, ja, auf das Schiff. Das ist ein bisschen so eine nette Anekdote. Ja.
Okay, ist aber offensichtlich über die Geschichtsbücher nicht nachweisbar. Wie kam es denn dazu, dass die Isabellenhütte heute zu den weltweit führenden Herstellern von Präzisions- und Leistungsmitteln zählt? Also ich vermute, das hat auch etwas mit der Legierung Manganin zu tun, die schon anno 1889, glaube ich, war es, entwickelt wurde. Also wir sind hier wirklich in der Historie unterwegs heute.
Ja, genau. Bei uns muss man ein bisschen weiter ausholen. Das trifft natürlich den Kernpunkt. Ja. Wir sind natürlich nicht auf einen Schlag zum Hightech-Hersteller geworden. Wir haben hier die kontinuierliche Spezialisierung auf Legierungen und Widerstandswerkstoffe gemacht. Ich breche das mal ein bisschen auf. Also die Hauptpunkte, 1889 haben wir quasi einen guten Produktmanager gehabt, der quasi das Manganin entwickelt hat, also Kupfer-Manganin-Nickel-Legierung. Davon profitieren wir heute noch. Also kann ich nur empfehlen, gute Leute frühzeitig einstellen, das kann helfen. Und die Besonderheit ist halt konstanter elektrischer Widerstand, unabhängig von der Temperatur. Ja. Wie kam es dazu? Wir sind doch also heute der führende Hersteller von Präzisions- und Leistungswiderständen. Und das finden wir in Elektroautos, Hybridfahrzeugen, Batteriemanagementsystemen, Energiespeichern, Industrieelektronik. Und wir haben halt den hauptsächlichen Fokus ist bei uns die Miniaturisierung, Präzision und die Energieeffizienz. Ja.
Also Produktmanagement war 1889 schon top. Ich höre das raus. Heute operiert die Isabellenhütte. Sagen Sie eigentlich die Isabellenhütte tatsächlich so?
Ja, wir sagen die Hütte. Ja. Also das ist bei uns ganz, ganz prägnant. Also wir sagen die Hütte. Gehört bei uns quasi zum täglichen Doing und Gesprächsgebrauch. Ja.
Okay, dann fange ich nochmal an. Also heute operiert die Hütte weltweit und exportiert über 60% seiner Produkte ins Ausland. Da liegt es ja nahe, Sie haben es ja schon angesagt, dass man auch in der Elektromobilität aktiv ist. Welche Rolle spielen Sie denn da in dem Ökosystem? Ich sage mal, das ganze Thema Messen von Strömen bleibt ja jetzt im E-Auto nicht unbedingt aus.
Naja, genau. Also wir haben quasi Präzisionswiderstände, Batterieschanz, viel in der Messtechnik. Also im Schnitt kann man so sagen, so 60 Bauteile pro Fahrzeug sind verbaut. Das ist natürlich schon relativ viel. Wir machen über 1,2 Milliarden Bauteile pro Jahr. Stellen wir her. Und in dem Hintergrund haben wir auch damals 2019 nochmal, wir sind versuchen halt auch die ganze Infrastruktur mit abzubilden, haben wir den ersten DC-Meter entwickelt für die Ladeinfrastruktur. Also nicht den ersten, sondern eichrechtskonformen, so muss man sagen. Andere gibt es natürlich schon viele. Und jetzt sind wir gerade dabei, den in die zweite Generation am Markt zu bringen und uns mit dem Thema Megawatt-Charging zu beschäftigen. Da sind wir gerade am Launchen, wird jetzt auf den Markt kommen in den nächsten Wochen. Und da sind wir eigentlich auch, dass wir so ein Komplettpaket haben. Da sind wir da auch recht stolz drauf, uns da beteiligen. Wir sind schon immer, sagen wir mal, auch in der Nische unterwegs. Ja, das ist dann auch unser Ding, das können wir auch. Ja, da wissen wir dann auch, wie wir das machen. Da kommen wir gleich auch nochmal, glaube ich, dazu bei ein paar Sachen. Und ich denke, für uns ist das schon immer recht wichtig, dass wir gerade die gesamte Struktur abbilden.
Ja. Und ich hatte ja die Formel 1 und auch Tesla in meiner Anmoderation schon erwähnt. Wie kam es denn zu diesen Projekten? Da waren wir ja schon auch mit der Hütte früh dabei.
Da waren wir dabei. Also wir haben das tatsächlich, ich komme jetzt gerade aus Bar, wir haben jetzt gerade wieder die nächsten Produkte entwickelt für die Zukunft, für die nächsten Jahre, haben wir gerade wieder besprochen mit dem Team. Das ist natürlich immer für uns auch ein großes Event, wer da mitfahren kann und was wir da vortragen. Das ist immer, also ich sage immer meinem Chef immer, ich hätte es immer ganz gerne mal in Singapur gemacht oder sowas, aber da hat er natürlich ein bisschen was dagegen. Ja. Wir haben 2009 tatsächlich mit McLaren angefangen, weil die haben das erste CARE-System entwickelt. Ja? Und quasi vor den anderen, dann hatten die da quasi die Saison dementsprechend gewonnen. Dann war 2010 mal Pause, dann hat man das verboten, meines Erachtens. Und dann 2011 hat man das dann für alle eingeführt und da sind wir dann quasi, wie man sagt, zum Haus- und Hoflieferanten der FIA geworden. Also wir haben das neutral hergestellt, mussten für alle Teams, mussten den Sensor oder durften den Sensor benutzen. Ging darum dann, wann schalte ich das CARE-System ein und wie muss geladen sein. Das ist ja dann ein Milliardengeschäft Formel 1, das kann man jetzt nicht, also da muss man schon wirklich nach ganz genauen Regularien sich halten. Und das haben wir dann gemacht und haben quasi für dieses Rennteam einen eigenen Sensor entwickelt, Software die, meistens gleich. Das ging dann so weit, also dass die dann Goldlegierungen, Silberlegierungen gemacht haben, und solche Sachen. Also das war also hochspannend, ist das ganze Thema, um auch noch das Letzte dann rauszuholen. Und es ist immer die Elektronik und die Auswerte-Elektronik ist dann immer für alle gleich gewesen. Ja. Also das ist sehr, sehr interessantes Business. Natürlich klein, jetzt nicht die Masse. Wie gesagt, wir können auch die Nische, machen wir dann auch gerne. Da haben wir auch, sind wir auch aufgestellt mit unserem Service dann. Und so haben wir das im Prinzip, hat das Ganze angefangen.
Ja. Und Tesla, vielleicht das auch noch anekdotisch, das ist ja auch schon ganz früh gewesen.
Bei Tesla ist auch schon früh gewesen. Also wir sind quasi Lieferant der Elektromobilität in der ersten Stunde. Jetzt kann man sagen, 2012 ist jetzt noch nicht so lange her, aber da hat ja alles angefangen. Ja, also das ist ja schon, also wir sind da schon quasi hier Art Methusalem auf dem Sektor hier. Ja, und das hat angefangen mit dem Model S und X. Da haben wir damals die Phasenstromsensoren gemacht und auch wie beim IFA-Test bekannt fürs Battery Pack die Strommessung. Das ging dann weiter durch die bis heute sehr, sehr engen Beziehungen, die wir haben, machen wir kein Digital mehr, sondern Analogsensor für Tesla Model 3, Model Y. Und so entwickelt hat sich das jetzt alles entwickelt die ganze Zeit. Wenn du dann neue Produkte vorgestellt, wie das dann immer so ist, wenn der Kontakt dann da ist, das hat sich dann schon, hat sich dann sehr, sehr gut entwickelt, dann ist Tesla natürlich auch groß geworden. Wir sind natürlich auch mit denen durch dick und dünn am Anfang. Das weiß, kann sich ja jeder noch erinnern, die waren ja einmal dreimal kurz vor der Pleite und da haben wir die dann auch letztendlich unterstützt und so ist es also so ein Take and Give. Ja. Da haben wir dann auch nicht immer, hat ein bisschen länger mal auf die Bezahlungen der Rechnungen gewartet und im Umkehrschluss beim Hochlauf die sauber unterstützt und das ist eine sehr, sehr enge Beziehung ja, auf allen Bereichen.
Also 2012 ging es da los. Electrif hat 2011 übrigens angefangen, also tatsächlich auch dann sind wir hier pioniermissionarisch miteinander, glaube ich, unterwegs gewesen.
Und jetzt machen wir den ersten Podcast zusammen, Mensch, du.
Es hat ja auch ein bisschen gedauert, ja. Welche Produkte, Sie haben ja schon ein bisschen was nochmal berichtet, also für Leute, die jetzt sagen, ja, Strom kommt für mich aus der Steckdose, vielleicht kann man es nochmal in so ein paar einfachen Sätzen beschreiben, was ihr da eigentlich auf der Hütte macht fürs Thema Elektromobilität. Schanz, Widerstände haben wir schon gehört.
Ja, genau, also Schanz und Widerstände, also für uns ist immer hochpräzise, ist immer der Hauptpunkt, ja, also das ist für uns immer sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir für unsere Partner hochpräzise sind. Wir haben immer bei uns jetzt natürlich das Thema, ich sage jetzt mal, Total Cost of Ownership ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir übernehmen gerne mehr Verantwortung über das Ganze. Zum Schluss bezahlt der Kunde für sein System weniger. Zum Beispiel, ja, was wir jetzt haben, zum Beispiel, wir sind bei uns drin, ob jetzt Isolationsüberwachung angeht, ob das Thema Spannungsmessung angeht, ob das Thema Energiemessung angeht. Das sind wir alle, sag mal, wir besprechen es mit unseren Kunden und sind da, versuchen möglichst gute Systeme unseren Kunden anzubieten, um letztendlich den Vorteil im System für unsere Kunden zu bieten.
Also das klingt mir so ein bisschen nach der Mission, mit der die Isabellenhütte oder kurz Hütte bei der Elektromobilität dabei ist. Hinter uns liegt ja auch die IAA Mobility in München, eine für meine Begriffe ambivalente Veranstaltung, würde ich sagen. Ja, auf der einen Seite viele spannende neue Produkte, tolle Serienmodelle, 800 Kilometer Reichweite, 400 kW Laden. Also da fehlt echt nichts mehr. Wo sehen Sie denn so eigentlich den Stand der E-Mobilität und wie bewerten Sie dann so die technische Entwicklung der Autohersteller in den letzten Jahren?
Ja, ich denke, es hat sich schon relativ viel getan. Also wir sprechen jetzt von der 800-Volt-Technologie, die sicher jetzt führend genug kommen. Der nächste Schritt wird die Feststoffbatterie sein. Game Changer ist garantiert auch das Schnellladen, das dann da war. Also man muss auch sehen, das hat man natürlich durch, sagen wir mal, in viele, sagen wir mal, chinesische Player sind zurzeit am Markt, die natürlich viel kostengünstig und auch vor allem schnell können. Ja, und jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, man kann sich den ganzen Tag darüber aufregen. Oder man kann dann sagen, so, das ist halt jetzt so, jetzt sind wir halt, jetzt müssen wir es halt auch machen, ja, und fertig, ja. Und das machen wir jetzt. Also ich kann es nur kurz erzählen, ich war 2022 in der Quarantäne in China in der Corona-Zeit, da wo jetzt mal auch nicht jeder darüber gefahren ist, ja. Und dann haben wir uns das angeguckt und da gab es dann keine Santanas mehr und gar nichts mehr, sondern da war halt BYDs, ja, und Xiaopengs. Xiaopeng hat keinem Menschen was gesagt, ja. Und solche Sachen sind da rumgefahren, ja. Und alles voll Elektroautos, ja, weil dann fast drei Jahre keiner mehr so richtig dann da war. Und das war dann eigentlich schon das Thema, da verändert sich was. Ja.
Und das hat man jetzt ja auch in München gesehen. Also es war ja schon fast so ein Kräftemessen, würde ich mal sagen, der etablierten Hersteller mit den chinesischen. Und ambivalent habe ich natürlich jetzt reingebracht, weil natürlich doch die Debatte um die Technologieoffenheit natürlich dort und das Verbrenner aus weiterging. Wie stehen Sie dazu? Also ich kann es ja ehrlich gesagt nicht mehr hören.
Ich finde es immer schade, wenn der solche Sachen dann machen. Jetzt hat man das wirklich gut gemacht. Also man war jetzt jeder da. Es gibt viele Hersteller, ich sage jetzt mal Mercedes, mit wie in der Presse durchgegangen ist, mit dem GLC, mit der A-Klasse. Also es ist wirklich toll gemacht, BMW. Also das ist ganz viele Hersteller, kann man jetzt nennen, die dann da sind, wo wir jetzt wirklich ganz spezielle Sachen machen. Und da muss man jetzt nicht über das Verbrenner aus, sondern lieber ist immer so die eigenen Stärken herausstellen und nicht irgendwo was sagen, wann war was kommt. Das ist dann immer so eine Sache. Also das fand ich jetzt auch nicht so toll, wenn ich ehrlich bin. Ja.
Also der Nächste, der es nicht mehr hören kann. Dann bleiben wir doch bei der Technologie und schauen mal ein bisschen in die Zukunft. Also wir haben jetzt ja schon ein bisschen was gehört, was Sie alles und mit wem auch teilweise entwickelt haben. Aber was sind denn so aktuell die Herausforderungen? Wo geht denn da die Reise hin in Ihrer speziellen Nische, wo es um Sensoren geht, wo es um Widerstände geht? Ja, auch immer mit dem Ziel, die Reichweite zu steigern, Effizienz zu verbessern. Also kann man das praktisch noch ein bisschen greifbarer machen?
Ja, aber das kann man schon machen. Ja. Die Bauteilgröße spielt eine große Rolle. Ja. Also das ist nicht ganz unterscheidend. Also wir kriegen interessanterweise ganz viele Sachen auch jetzt mittlerweile. Wir haben natürlich ein riesen Standardproduktportfolio, aber viel ist auch, man nennt es so Customized Sachen, die nochmal angepasst sind, wo nochmal was Spezielles gemacht wird, damit der Baugröße verkleinert wird. Dann, wie gesagt, diese Total Cost of Ownership, mehr Höhenintegration, das wir reinnehmen, mehr Verantwortung wird mehr reingenommen. Also in einem Produkt, du hast Strom, Spannung, Energiemessung, Isolationsüberwachung und zukünftig wirst du wahrscheinlich die Lossteuerung, Pyrofuse, Trigger, diese ganzen Dinge alle in einem Teil haben. Dann kann es auch in die Richtung, geht auch so in die Richtung Zone Controller, das merken wir mehr und mehr, die kommen mehr, hat übrigens, glaube ich, auch Tesla mit eingeführt, das war der Hauptvorteil, dass da jetzt relativ viel in die Geschichte reingeht und speziell für uns ist natürlich dann auch die, also sag mal, wenn man nennt das ein bisschen die Feinabgleich, dass du halt relativ, dass du nicht mehr kalibrieren musst, dein Shunt, ja, das ist schon ein großer Vorteil, also die Nachjustierung des Widerstandswerts ist nicht mehr erforderlich. Da wird sich schon relativ viel tun, auch in nächster Zeit. Wie gesagt, die Chinesen sind sehr, sehr kostengetrieben und vor allem schnell und da werden wir keine andere Chance haben, als das mit aufzunehmen. Da werden wir übrigens nicht schlechter, sondern eigentlich dann besser, wenn man sich dem stellt. Ja.
Und dann vermute ich, dass auch die nächsten Themen so bei Ihnen auf der Agenda vielleicht auch Nutzfahrzeuge heißen. Ja, die Langstrecken-Lkw stehen in den Startlöchern oder werden ja teilweise schon ausgeliefert und genutzt. Ja, selbst große Baumaschinen arbeiten mit Batterien, fahren elektrisch. Wir stehen so ein bisschen ja am Anfang so eines rein elektrischen Zeitalters, auch wenn das noch nicht alle deutschen Politiker mitbekommen haben. Sehen Sie das auch so? Sind das für die Isabellenhütte dann auch entsprechend spannende Zeiten, was so die Umsatzperspektive angeht?
Ja, super interessant. Also das ist ja für uns ist das ein Spielfeld. Ich komme ein bisschen von meiner beruflichen Historie. Bei der Firma Heller habe ich jahrelang dieses Thema begleitet, auch in der Sensorik, Standardsensorik da eingeführt und das quasi global durfte ich das begleiten. Eines der spannendsten Zeiten in meinem Berufsleben übrigens. Und das ist super interessant, ja, weil der Markt, das glaube ich, das wird in Kürze, ich sage jetzt mal in den 5 Jahren, aktuell kann man so sagen, so 1%, ich schätze mal, der wird in mittelfristig, also 5 Jahren, zwischen 30% und 50% anwachsen, also nicht anwachsen, sondern auf 30% bis 50% anwachsen. Weil man sieht es ja schon durch Probefahrten, die am Brennerpass passieren, wie das ist. Da gibt es ja auch diese Teststrecken und da hat man einfach grundsätzlich positive Feedbacks. Und was den sogenannten Bau- und Landmaschinen, also Ag- und SCI-Bereich angeht, das wird langsam ansteigen. Da hat man natürlich in den kleinen Fahrzeugen, hat man das aktuell. Ich sage jetzt mal so die Weinbauern oder sowas in der Klasse. Da fängt das jetzt langsam an und das wird dann später mehr kommen. Also da wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Also ich schätze mal in 5 bis 8 Jahren, wenn man da auf 20% des Marktes wird elektrifiziert sein. Man hat so ein paar Punkte. Also ich sage jetzt mal, wenn jetzt ein Flug, der jetzt hier mit 300 kW dann durchgeht, das wird man wahrscheinlich kaum irgendwo anders machen, weil der wird halt innerhalb von kürzester Zeit die Batterie leer sein. Das wird jetzt nicht wahrscheinlich gehen, aber oder nicht praktikabel sein, aber das wird eher wahrscheinlich dann in die kleineren gehen. Aber in diese Bereichen sind super, super interessant für uns und wir sind da mit Partnern aktuell wirklich global fast mit jedem Player dabei, Produkte zeitnah auf den Markt zu bringen. Ja.
Herr Prüfling, vielen, vielen Dank für diesen Exkurs in die Welt der Strommessung, der Widerstände und der Legierung. Wir sind mit Columbus gestartet und gleich führt uns die Reise nach Indien und China sowie in den Weltraum. Wir haben also noch viel vor im zweiten Teil von E-Mobility Insights und mobilisieren deshalb einmal kurz unsere Kräfte dafür in einer kurzen Werbepause.
Sie wollen keine News zur Elektromobilität mehr verpassen? Dann abonnieren Sie Electriv Today. Unser Newsletter liefert jeden Morgen das Weltgeschehen der Elektromobilität in die Postfächer der Branche. Kurz, kompakt und kostenlos. Das war noch nicht alles. Für Flottenmanager liefern wir jeden Dienstag Electriv Fleet mit allen Fahrzeugnews und Tools für den elektrischen Fuhrpark. Und jeden Donnerstag erscheint Electriv Commercial rund um elektrische Busse und Trucks. Mit diesem Newsletter-Trio sind Sie stets top informiert. Alle drei können Sie zusammen oder einzeln unter www.electriv.net/newsletter abonnieren.
Willkommen zurück hier bei E-Mobility Insights. Mein heutiger Gast ist Andreas Prüfling von Isabellenhütte. Er leitet die Business Unit Messtechnik und reist mit mir jetzt nach Asien. Unsere erste Station dort ist Indien, ein irre großes Land, das wächst und wächst, dabei im Smog leider auch im Müll versinkt und deshalb auch in Erneuerbare und in Elektromobilität massiv investiert. Was reizt denn die deutsche Isabellenhütte an Indien und was genau haben Sie da vor?
Also das war ganz interessant, ja. Also es war, ich da damals, als das vorhin schon erwähnt, aus China gekommen bin, Ende 22, dann haben wir schon gesehen, ja, da ändert sich dann auch was. Und dann hatten wir mit Indien ein Projekt, dann sind wir dann nach Indien gefahren und haben uns das angeguckt, waren vorher schon immer so sporadisch immer etwas vertreten, aber Indien war ja immer schon so, in den letzten 10 Jahren wird das immer hochgejubelt und dann ist halt immer noch nichts draus geworden oder sowas, ja. Aber da hat sich diesmal ein bisschen was verändert, weil die Nachhaltigkeit der Projekte war dann da. Und es hat sich so, wenn man sich mit den Leuten unterhalten hat, die Inder selber gehen aus Europa, also London und Deutschland und USA, gehen rüber und gründen ihre Startups und gründen ihre Firmen und gehen da dahin. Und das ist so der Unterschied zu vorher gewesen. Also jetzt diesmal glauben es die Inder nochmal selber mit, auch die in Europa sind oder USA sind. Und man sieht ja, dass das sich dann auch jetzt gut entwickelt und das waren da diverseste Projekte mit großen indischen Herstellern, mit denen wir gemeinsam arbeiten. Das muss ich sagen, geht jetzt über den ganz normalen EV-Fahrzeug, dann Two-Wheeler heißt es so, können Three-Wheeler, das ist noch sehr, sehr, ich sage mal, durch Rikschas gebildet oder ganz viele Motorräder sieht man da vor Ort. Es ist laut, es ist immer ist immer Smog da. Und da sind wir natürlich schon froh, unseren Beitrag liefern zu können, also mit diversesten Produkten, ob wir Analog-Sensoren haben, Digitalsensorik haben, unterstützen mit Schanz, unterstützen mit Legierungen. Das ist für uns immer sehr, sehr interessant, weil wir sind natürlich bei allen Projekten, die elektrifiziert werden, sind wir dabei. Und was natürlich, das haben wir uns tatsächlich jetzt auch selber ein bisschen aufgeschrieben, dass wir, sagen wir mal, die Welt dann auch ein bisschen besser machen. Man merkt es etwas, wie das in Shanghai angefangen hat. Heute ist es ruhig. Also man ist es nicht laut. Also da ist München lauter wie Shanghai, ja, weil es halt relativ viel elektrifiziert wird. Es gibt teilweise, gibt es Radfahrwege mitten durch die Stadt oder sowas. Ja, das kann man völlig unproblematisch machen. Und da ist es uns das tatsächlich wichtig, dass wir da unseren Teil dazu beitragen. Und das machen wir aktuell sehr, sehr erfolgreich. Haben jetzt auch 2025 unsere eigene Gesellschaft gegründet vor Ort. Haben da einen tollen Mitarbeiter, der seit 10 Jahren auch bei uns ist. Der hat das eröffnet, ganz gute Kontakte im Land und muss ich sagen, das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß, auch mit den indischen Partnern und Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Da ist eine sehr, sehr, sehr enge Beziehung, auch über WhatsApp. Das ist ja alles jetzt hier bei uns, unsere jungen Leute hier mit 25 und 28, die haben die WhatsApp-Gruppen schon untereinander da und gehen dahin, auch mit den Kunden. Da geht das nicht mehr per E-Mail und Anfragen, sondern wird hier gleich gelöst. Also das ist top. Also macht richtig Spaß.
Also und ist ja auch dringend notwendig. Also ich war jetzt noch nicht persönlich in Indien, aber zuletzt mal in Sri Lanka und auch da sind ja die indischen Rikschas unterwegs. Und ich dachte mir schon die ganze Zeit, Mensch, die sind ja eigentlich prädestiniert für das Thema Elektro. Und auch wenn man so die alten Busse dort sieht, also man will ja eigentlich permanent nur die FFP2-Maske aufsetzen, um dann irgendwie dem Smog zu entgehen an der Stelle und dem Ruß. Also Rikscha tatsächlich so ein bisschen E-Rikscha als Herzensprojekt der Isabellenhütte. Kann ich das richtig zusammenfassen?
Tatsächlich haben wir das, sogar ein Projekt. Und das werden wir auch mit auch umgesetzt. Also da sind wir da und auch ob das die E-Scooters sind zum Beispiel, ja, ist ja auch relativ, da ist der Markt ja auch riesig dort, ja, und ist im Kommen. Und da sind wir gerne dabei und ich bin mittlerweile 2 bis 3 Mal im Jahr in Indien. Ja.
Dann reisen wir jetzt weiter nach China. Sie haben es schon ein bisschen angerissen. Ich kann das auch aus Peking bestätigen. Auch Peking ist leiser, zumindest im Stadtzentrum, als zum Beispiel die deutsche Hauptstadt Berlin. Ja, also da haben mir direkt wieder die Ohren geschlackert, als ich zurück war. Während man also in der chinesischen Innenstadt oder in Peking sich ja wirklich problemlos an der Straße unterhalten kann. Da rührt nichts, da stinkt auch nichts mehr. Welche Pläne haben Sie in China, auch dort vermutlich große bei diesem großen Markt?
Ja, genau. Also wir öffnen tatsächlich nächste Woche unser erstes Werk außerhalb Dillenburg, zum Kreis außerhalb Hessens, und zwar in Changzhou. Das ist circa 3 Stunden von Shanghai entfernt. Und uns geht es jetzt wirklich auch darum, den Markt local for local zu bedienen. Das ist jetzt für den wichtigen Zukunftsmarkt, brauchen wir marktgerechte Preise und Produkte, wo wir dann vor Ort tätig sind. Das ist wichtig. Das ist ein sehr, sehr großer Schritt, von dem wir uns sehr, sehr, sehr viel versprechen. Unsere Partner sind sehr, sehr, sehr happy, weil es ist wirklich so, du hast diese Local-for-Local-Produktion, das wird mehr und mehr kommen und da müssen wir, wenn wir Partner sein wollen für unsere Kunden, ich sage jetzt mal zum Beispiel BYD, und da ist es notwendig, teilweise auch, muss man auch sagen, staatliche Firmen oder halbstaatliche Firmen, das ist ja, da gehört die Region manchmal dazu, das kennt man gar nicht oder sind dann da kriegst du dann auch nur Aufträge, wenn du vor Ort bist. Das muss man halt einfach, muss man klipp und klar so sagen, ja, so, und wenn wir da mitspielen wollen, dann müssen wir vor Ort sein und das haben wir jetzt umgesetzt, ja.
Also sehr, sehr spannend. Quasi parallel zur Veröffentlichung dieses Podcasts wird dann Ihr Werk eröffnet in der Nähe von Shanghai. Sehr, sehr spannend. Wie funktioniert denn der Name dann drüben in China eigentlich? Sagen Sie auch die Hütte dann oder wie geht das?
Ja, tatsächlich sagt man erst Changzhou, Isabellenhütte. Ja. Also man fängt immer mit dem Namen der vor Ort der Region dann an, Isabellenhütte. Es ist natürlich für die Chinesen, ich bin jetzt nicht fließend in Mandarin hier, aber ich sage mal so, für die Chinesen ist es natürlich ganz schwer, auch im Englischen heute, Isabellen heute. Wir haben uns teilweise schon überlegt, ob man vielleicht einen anderen Namen nimmt, weil das halt für viele international sehr, sehr, sehr schwer zum Aussprechen ist und die verstehen auch gar nicht, hier versteht man Hütte, was es halt ist, wo wir kommen, also da ist eine Tradition sehr und das ist auch wichtig, aber die verstehen ja den Namen gar nicht, die wissen ja gar nicht, was das heißt. Ja. Und das ist halt immer so ein Punkt gewesen, aber glücklicherweise haben wir uns entschieden, wir lassen das jetzt so.
Ja. Ist ja dann
auch irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal bei Electriv, und Electrive weiß ja auch kein Mensch, wie man das ausspricht. Wir verlassen jetzt an der Stelle vielleicht mal die sich ja doch klimatisch verändernde Erdoberfläche, und ich würde gerne mit Ihnen nochmal in den Weltraum starten, Herr Prüfling, denn den wollen die Menschen ja bekanntlich auch erobern. Ja, Elon Musk will zum Mars. Ich denke mir immer, ja, besser heute als morgen. Wie ist das mit der Isabellenhütte? Wollen Sie auch die planetaren Grenzen überschreiten?
Ja, also wir haben mit ISA Space, ist natürlich bei uns, da haben wir ja auch die hochpräzise Messung und die Belastbarkeit von Raumfahrt natürlich da wichtig. Da haben wir hochumwegige Produkte und haben jetzt auch Innovationen für Satelliten. Ne? Da werden pro Satellit 800 Bauteile angebaut. Und dieses Geschäftsfeld ist, das wollen wir sehr, sehr, sehr zielstrebig ausbauen. Ne? Also das ist für uns, da haben wir genau die richtigen Produkte, auch die richtigen Leute an Bord. Und das bauen wir sehr, sehr, sehr zielstrebig aus. Der Kollege habe ich gerade noch telefoniert mit dem, der ist gerade wieder unterwegs, auch an der Messe. Also das ist für uns, da haben wir auch ganz viele weitere Ideen, wie man da zukünftig, kann ich jetzt nicht immer alles erzählen, was man da so machen, da muss ich ein bisschen aufpassen, ja, dass man so bei so Podcasts sich alle mal verplappert da. Ja. Aber da haben wir schon ganz tolle Sachen.
Aber ich finde das total spannend, wenn man jetzt noch mal ein bisschen in der Historie zurückgeht. Ihr damaliger Direktor, wenn ich das richtig gelesen habe, Fritz Häusler, hat 1901 die später nach ihm benannten häuslerschen Legierungen entdeckt. Und jetzt starten Sie heute damit quasi in den Weltraum. Also welche Fortschritte gibt es denn eigentlich heute noch in dem Feld? Kann man da noch neue Sachen entwickeln, entdecken? Oder sind das wirklich noch alles Erfolge aus dem erfolgreichen Produktmanagement von damals?
Ja, es sind teilweise entdeckt, also die Häuser und Legierungen haben sich natürlich so ein bisschen entwickelt mit ihren magnetischen und thermoelektronischen und strukturellen Eigenschaften, bin ja weiterentwickelt. Das ist natürlich so, ist tatsächlich jetzt unser zweiter Fritz Häusler, ist in diesem Jahr leider verstorben. Das ist der Vater von Felix Häusler, der das Unternehmen auch sehr, sehr erfolgreich geführt hat. Und also das ist ein Bereich, ja, der sich natürlich da auch entwickelt, ja, oder sowas, ja. Und wir haben uns natürlich, wie das oft so ist, im Zuge dieser langen Tradition auch schon 7-8 Mal gehäutet, ja, natürlich, ja, und neu entwickelt haben.
Das gehört dann natürlich auch mit dazu, auch in der Technik. Zurück zur Elektromobilität von Hessen in die Welt. Wie prägt Isabellenhütte die globale Elektromobilität? Das war ja die Frage dieses Podcasts. Wie würden Sie das eigentlich beantworten in so ein paar knackigen Sätzen?
Also ein paar knackige Sätze, da kommt bei uns das halt immer Tradition und Innovation. Das ist bei uns halt wirklich der Punkt. Ja. Wir wissen auch, wo wir herkommen und wissen auch, wo wir hinwollen. Und wir sind schon interessanterweise, das war schon immer so. Wir waren schon immer international unterwegs. Das hat schon immer uns geprägt, dass wir waren. Ja. Wir wussten aber natürlich, wo wir herkommen, haben das immer hier gemacht und waren aber schon immer, ist da immer ein sehr, sehr großer Anteil international gewesen. Ja. Das war schon immer, wir haben schon teilweise, ich kenne die Jahreszahl nicht, aber Dr. Häusler kennt das jetzt natürlich alles, wahrscheinlich muss ich jetzt wieder zum Abfragen zu ihm, dass wir schon teilweise Kupfer, als es da war, ist das teilweise internationalisiert worden und hat man auch schon einen Wettbewerb gehabt, dass damals Kupfer viel günstiger war aus anderen Ländern, aus Südamerika. Also das war schon immer, das hat schon immer, die Internationalität hat schon immer uns geprägt, ganz egal in welcher Phase wir waren, ne?
Und wenn man da jetzt nochmal den Bogen schließt, so ein bisschen, wenn Sie sich entscheiden könnten, so rückwirkend mit Christoph Kolumbus Amerika entdecken oder halt zukünftig mit Elon Musk zum Mars fliegen, was würde Andreas Prüfling lieber machen?
Ich würde wahrscheinlich, ja, unabhängig mal davon, was man denn von dem Herrn Musk jetzt dann hält, da ja, würde ich wahrscheinlich mit ihm am Mars fliegen, weil ich wüsste, wenn er mitfliegt, dass wir wieder zurückkommen. Ne?
Das ist natürlich ein guter Punkt. Herr Prüfling, das hat Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Absolut. Ich bedanke mich auch und jederzeit immer wieder. Vielen Dank.
Ja, damit sind wir am Ende dieser Podcast-Episode. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Wenn Sie keine Hintergründe der Elektromobilität mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie E-Mobility Insights gerne auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Wir machen nach der IAA hier im 3-Wochen-Rhythmus weiter und bringen Ihnen viele spannende Akteure, Pioniere und Geschichten aus der Welt der Elektromobilität aufs Ohr. Bleiben Sie zuversichtlich im Geist und elektrisch auf der Straße. Bis bald, Ihr Peter Schwierzen.